also auch junge Männer, total spannend, rufen bei mir an und sagen, kann ich mit meiner Freundin vorbeikommen? Die hat das und das und das. Ich glaube, die könnte Endometriose haben. Können wir mal sprechen? In dem Moment, wo so eine Diagnose steht, weißt du selber, ist das dann auch, endlich sieht's mal einer. Endlich, okay, das gehört immerhin, ja, zu den 20 schmerzhaftesten Erkrankungen, die wir haben. So, das ist heftig. Ich habe das auch, also ich habe eine Ziehtochter, die ist Endometriose-Patientin, die mich irgendwann mal nachts anrief und sagte, ich kann nicht mehr, ich lieg auf dem Boden im Bad, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus, kannst du kommen?
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch im Haus der Köpfe und natürlich in der Akademie für menschliche Medizin. Wir sehen also ein neues Logo, was wir gebastelt haben, ein neues Branding. Wir waren also fleißig, aber wir sind noch fleißiger, indem wir immer wieder neue Themen abarbeiten, auch wenn wir dazu schon etablierte oder bewährte Gesprächspartner haben. Und das ist heute der Fall. Ich habe heute wieder Miriam Krönung bei mir. Sie ist eine gestandene Coaching, muss man ja so sagen, nicht Coach, sondern Coaching. Und wir haben schon einige Themen, vor allem auch im mentalen Bereich, erörtert. Aber heute geht es also um ein Thema, da muss ich sagen, Endometriose. Das ist ein gynäkologisches Thema, eine schwere gynäkologische Erkrankung. Und wie um alles in der Welt kommst du als Coach auf die Schnapsidee, dich mit einem solchen Thema zu befassen?
Ja.
Und erstmal herzlich willkommen natürlich noch und dann drauf.
Danke. Vielen Dank für die Einladung und danke für die Gesprächsoption. Ja, das kommt ja vielleicht zu einem. Das sucht man nicht bewusst, wenn man sieht, wenn man eine Praxis hat als Heilpraktikerin, also als Therapeutin und Coach mit, ich sag mal, einer hohen Frauenquote, habe ich oft hier betroffene Frauen unterschiedlichster Altersstufen sitzen, die mir ihr Leid klagen. Ja, das bedeutet, das eine ist vielleicht eine eigene Geschichte, die man hat zu der Thematik. Und das andere ist eine, also die Qual, das Leid, was nicht gehört und gesehen wird. Also viele Patientinnen, die dann durch, ich sag mal, Medical Gaslighting, wie das so schön heißt, in Richtung Bagatellisierung geschoben werden, stellenweise je nach Altersstufe dann auch mal die Antidepressiva, nachdem die Schmerzmittel ausgereizt sind, angeboten werden. Das heißt, ich habe hier Frauen sitzen, die ihre eigene Wahrnehmung in Frage stellen. Ich habe Frauen sitzen, die mir ihr Leid klagen, wie lange sie schon fahnden, was ist das? Weil es oft ein diffuses Bild ist. Das ist ja eben nicht so lehrbuchartig, wie man sich das vorstellt, sondern die Schmerzkonstellation, der Symptomenkomplex, der wandert zu uns als ganzheitliche Therapeuten, die in der funktionellen Medizin denken. Und wir sehen diese Erkrankung mit anderen Augen. Das heißt, wir versuchen, zumindest in meiner Praxis, das so zusammenzuführen, dass wir, ich sag mal, echte Orientierung und Hilfe und auch Rat bei der Suche, sag ich jetzt mal, im Außen nach qualifizierten Therapeuten anbieten können. Also ich bin da oft eine zentrale Anlaufstelle, weil Menschen keine Hilfe finden, weil die Patientin keine Hilfe finden. Und du wirst staunen, es ist nicht selten, dass die Partner zu mir kommen und sagen, meine Frau, also auch junge Männer, total spannend, rufen bei mir an und sagen, kann ich mit meiner Freundin vorbeikommen, die hat das und das und das. Ich glaube, die könnte Endometriose haben, können wir mal sprechen.
Da kommt die Diagnose aus dem Laienmund.
Tatsächlich als Verdacht. Ja, weil verzweifelt auch, ich sag mal, selbst geschaut wird, weil wir uns dahin entwickelt haben im Positiven, dass die Frauen da sich selbst ermächtigen zunehmend, weil auch Awareness im Außen geschaffen wird. Das heißt, wir haben Influencerinnen zu dem Thema, wir haben Communities zu dem Thema. In den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich das deutlich, deutlich stärker in die Öffentlichkeit getragen. Könnte es das sein? Wenn ja, was habe ich da für Symptome? Das heißt, die Frauen machen sich kundig und die Männer, die ja dann auch mit betroffen sind, ja, und auch Leidtragende sind, in unterschiedlichster Hinsicht sehen, wie ihre Partnerin leidet, wie sie eingeschränkt ist im Alltag, das Schmerzbild. Das hat ja Auswirkungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das heißt, die Leute wollen Lösungen und suchen nach Lösungen, die ganzheitlich sind und auch eine echte Perspektive außerhalb jetzt der, ich sag mal, Standardversorgung, die auch nach wie vor noch angeboten wird, gibt, ja.
Ja, die Mainstream-Medizin, also das ist wahrscheinlich ein weiteres klassisches Beispiel für das Problem der Mainstream-Medizin, dass sie nur am Symptom sich orientiert. Also an dem, was letztendlich im Körper aufblubbt und Probleme macht. Aber was alles vorher aus dem Ruder gelaufen ist, dass der Körper diese Signale sendet, da hat die Schulmedizin immer noch keinen Zugang. Und dann steht sie eben fassungslos davor, irgendwann macht man den Bauch auf und dann sieht man, da wer weiß was drin. Aber das ist ja nicht der Mechanismus, es ist ähnlich wie beim Tumor. Irgendwann habe ich den Tumor, blob, aber da ist ja Jahre oder Jahrzehnte lang was aus dem Ruder gelaufen in diesem Körper, dass dieser Tumor da hat entstehen können. Und genauso sollte man und muss man, und das machst du ja, da sprechen wir gleich, hinterfragen, was ist denn die Ursache für diese Probleme?
Ja.
Und was hast du da, wo bohrst du da, gibt es da eine tolle neue Diagnostik oder wie gehst du vor?
Okay, also vielleicht nochmal vor der Ursache, weil du gesagt hast, Mainstream-Medizin. Also ich würde mir da in vielen Fällen eine saubere diagnostische Abklärung im Rahmen der existenten Möglichkeiten erstmal wünschen. Das heißt, viele Patientinnen bekommen ja nicht mal das. Also man geht mit Symptomen, ich mache jetzt mal die Klassiker auf, ja. Das heißt, du hast also wirklich starke bis extrem starke Krämpfe, Schmerzen während der Periode. Du hast Probleme beim Wasserlassen, du hast Probleme beim Stuhlgang, du hast unerklärliche Unterleibsschmerzen, die wiederkehrend sind und auch nicht zwingend mit der Periode und damit erstmal so in diesen hormonellen Rhythmus eingeordnet werden. Also vielleicht undefinierbar. Du hast auch speziell, aber taucht des Öfteren auf, du hast Schulterschmerzen rechtzeitig, wenn du Herde hast, also Endometrioseherde im Bereich des Zwerchfells, die Neurostress machen.
Ja.
So, das weiß jetzt vielleicht ein Osteopath da draußen, der entsprechendes Klientel hat. Ja?
Ja.
Das sind so ganz spezifische Sachen und die ordnest du erstmal nicht zu. Das heißt, wenn du dann zum Gynäkologen gehst, meistens ist es das Thema Schmerz, dann wird geschaut per Ultraschall, der Klassiker, und dann ist es so, nach Lehrbuch, solltest du da, ich sag mal, Zysten sehen beispielsweise, Ovarialzysten, so, die siehst du aber vielleicht nicht. Ja, du siehst Ligamente, du siehst Verklebungen, du siehst Knoten, das heißt, wenn überhaupt, ja, da ist auch immer die Frage, wie ist das Ultraschall, wie versiert ist der Gynäkologe, hole ich mir eine Zweitmeinung ein, gehe ich vielleicht in ein entsprechendes Zentrum, wo nochmal andere Ultraschallgeräte sind und erst später kommt das, was du ansprichst mit der Laparoskopie oder einem MRT. Das heißt, vielfach kommen die Patienten dann vom Gynäkologen, das heißt, das haben sie nicht. Man hat nichts gesehen, man hat nichts gefunden, dann wird das an der Stelle schon abgetan, da ist kein Hormonstatus gemacht. Da sind keine Mikronährstoffe angeschaut. So, das heißt, das ist dann meine Aufgabe. Die Frauen geben nicht auf und oder leiden und kommen und sagen, kann das nicht doch sein? Können wir mal gucken? Das heißt, ich habe über die Jahre zusammengeführt und versuchte auch immer, mein Auge an der Zeit zu haben, wie die meisten unserer Kollegen, dass wir wirklich alles betrachten, was relevant sein könnte. Und wir wissen inzwischen eine Menge. Also es gibt zwar keine festgelegten Biomarker, aber es gibt Schnittmengen, die immer wieder bei meinen Endopatientinnen auftauchen. Ich mache mal so das Gros auf, womit die alle kommen. Die meisten haben massive Unverträglichkeiten, Lebensmittelunverträglichkeiten.
Okay.
Die haben Darmthemen, die vertragen vieles nicht oder das steigert sich über die Zeit. Das heißt, du hast so eine Darmdysbiose oft in den meisten Fällen, ja, von fehlenden Bifido- und Lactobakterien. Das volle Programm, was wir in Richtung Leaky Gut sehen. Dann hast du oft Schilddrüsenthemen. Dann hast du die Tendenz zur Schilddrüsenunterfunktion. Und oder du hast einen Hashimoto, auch in jüngeren Jahren. Das heißt, die Korrelation zwischen Autoimmunerkrankungen und Endometriose ist ein großes Thema. Und die, ich sag mal, moderne Labormedizin, auch Genanalysen, geben uns inzwischen die Möglichkeit, diese Dinge parallel zu legen. Das heißt, ich mache immer erstmal die Basisarbeit und schaue mir an, wie geht's dem Darm? Wie sieht's mit den Mikronährstoffen aus? Und wie sieht's mit den Hormonen aus? Ganz wesentliches Thema. Das, was ja dann angeboten wird, ist ja dann oft eine Gestagenpille. die Sei zu nehmen, ja, dass wir dann quasi die Herde aushungern und austrocknen. Eine andere Option, wenn jetzt Post-OP mit hoher Rezidivrate, wissen wir auch, dann wird da nicht viel mehr angeboten. Das geht aber auch anders. Meine Endometriose-Patientinnen müssen nicht zwingend mit einer Gestagenpille operieren. Wir können das anders machen. Und jetzt zurück zu deiner Ausgangsfrage, was ist denn das Geschehen dahinter? Ja. Das sind metabolische Themen, ja, und das Thema der chronischen Entzündungen und einer in Teilen, würde ich das jetzt fast nennen, maximalen Erregerlast, die wir auch im System haben. Das ist hochspannend, womit die Patientinnen gefüllt sind, die kommen. Da schaut keiner hin.
Ja.
Da wird nicht
geguckt. Es ist das innere Milieu, was sehr, sehr stark variieren kann und was dann irgendwann dazu führt, dass so etwas entsteht. Aber es könnte eben auch was ganz anderes entstehen. Und von daher hast du natürlich recht, dass du sagst, ich muss einfach dran denken, dass das eine Variante von den grundsätzlichen Problemen ist, an die normalerweise wegen der Symptome nicht gedacht wird. Weil Schmerz hat ja immer ganz konkret einen Anlass in dem Gewebe. Ja? Und die ganze Orthopädie bricht ja damit zusammen, dass man immer nur dahin guckt, wo es gerade wehtut. Dabei kommt es natürlich schon von wo ganz anders her. Ja? Ja. Okay, wenn du also, was fängst du denn an zu bestimmen? Wonach suchst du? Du sagst Mikronährstoffmangel. Was machst du da?
Ja gut, wir schauen uns natürlich das komplette Bild an. Das heißt, also wirklich ein Mikronährstoffpanel von Aminosäuren bis und landen dann, sage ich mal, oft der Klassiker, also wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf die Schnittmenge dessen, was wir bei den Endometriose-Patientinnen sehen, ja, dann haben wir einen Vitamin-D-Mangel, dann haben wir also alles, was fettlöslich ist, A, D, E und K, der Klassiker. Wir haben einen Jodmangel in großen Bereichen. Ja, wir haben Magnesiummangel, wir haben B-Vitaminmangel. Wir sind oft sehr schlecht aufgestellt, was die Aminosäuren anbelangt und die Neurotransmitter von GABA bis. Also das sieht suboptimal aus. Und was wir sehen, ist ein Mangel an, ich nenne es jetzt mal, dem, was so als Entgiftungs-LKW funktioniert, ja, was abtransportiert, was bindet. Das heißt Silizium, Alpha-Liponsäure. Und Hinweis auf Eisen, ja, Eisenmangel. Wenn ich das sehe im Gesamtbild, dann kann ich davon ausgehen, es gibt Räuber im System. Mhm. Das bedeutet, es gibt Fresser im weitesten Sinne. Und da ist die Forschung recht weit. Die belasten oft über Jahre. Und die Frage, die man sich ja stellen darf, ist, wenn wir hier in Deutschland mit jetzt aktuell 2 Millionen betroffenen Frauen in den letzten 10 Jahren oder letzten 20 Jahren, gehen wir mal grob rein, die Zahlen verdoppelt haben der Endometriosefälle. Was passiert in den Frauen? Also warum haben wir jetzt die doppelte Zahl an betroffenen Frauen? Was ist in den letzten Jahren passiert? Ja. Was gibt es vielleicht auch an, ich sag mal, Gemeinsamkeiten? Und ich hatte vorhin das Thema genetische Analysen angesprochen. Der Ansatz sollte ja auch sein, den Frauen jetzt nicht unbedingt gleich die Laparoskopie. Klar, die habe ich dann als Finalabklärung. Also aufmachen, operieren. Natürlich, wenn ich dann wissen möchte, ja oder nein, definitiv, selbstverständlich. Aber bis dahin gibt es ja Möglichkeiten, wo ich Wahrscheinlichkeiten ermitteln kann. Entzündungsmarker, ja, ich kann mir einen Tumornekrosefaktor anschauen, ich kann IL-6 angucken, es gibt sogar inzwischen die Möglichkeit, Adhäsionsmoleküle zu prüfen, also dass die quasi begünstigen, dass diese Endometrioseherde entstehen oder man zu Verklebung neigt. Was auch ganz spannend ist, man schaut sich 3 Tumorsuppressorgene an, die oft runterreguliert sind bei den Endometriose-Patientinnen. Also es gibt Gemeinsamkeiten, die auffällig sind. Und wenn ich die alle zusammenführe, entsteht ein Bild, auch wenn das Ultraschall zunächst mal, sag mal, nicht eindeutig auf eine Endometriose oder auf Herde hinweist. Kann ja auch sein, das sind versteckte Herde, wie in den meisten Fällen, ja. Also im kompletten im Unterbauchbereich, im Beckenbereich, im Douglasraum, du hast an der Blase, am Darm, Die Frauen haben Zugschmerzen. Vaginal muss aber nichts zu sehen sein. Gebärmuttertechnisch ist das
Alles
so
okay.
vielleicht nicht aufzufallen. Die haben Rückenschmerzen, die haben im unteren Rücken Schmerzen. Und wer denkt denn da jetzt im ersten Moment an die Endometriose? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, so sehe ich das, alles zu ermitteln, was sich bewährt hat in der Praxis, über jetzt 10 Jahre Screening, sage ich mal, bei meinen Patientinnen, wo es Hinweisgeber gibt. Und das Bild führt man zusammen. Und dann sagt man so, also deutet darauf hin, dass mit den entsprechenden Symptomen. Und klar, in letzter Instanz gehe ich dann in die Laparoskopie und schaue. Und dann wird ermittelt, wo sind denn die Herde? Und dann kann ich das ganzheitlich behandeln, wenn die Patientin dafür offen ist. Deswegen kommen sie ja.
Hast du den Eindruck, dass bestimmte Ernährungsmuster, ich denke mal gerade wieder an die schöne moderne Variante des veganen Ernährens, was ja so in ist zurzeit, dass bestimmte Ernährungsmuster das fördern?
Ja, also zumindest so, wenn ich, also klar, jetzt mal abgesehen von Stressthema, was ein Riesenpunkt ist, kommen wir vielleicht auch noch dazu. Aber ja, alles, was Entzündungsträger sind, raus. Also das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir schauen erstmal drauf. Oft, muss ich sagen, kommen die Patientinnen, was das Thema anbelangt, und sind schon sehr versiert und informiert, weil sie viel ausprobiert haben. Und weil Frauen alleine, ich sag mal, durch den hormonellen Zyklus ein anderes Körpergefühl haben und merken, oh, das tut mir nicht gut. Oder wenn ich dieses oder jenes esse, vor der Periode wird es schlimmer. Ja? Dann lasse ich das weg. Also von Gluten angefangen, der Klassiker. Dann Dinge, die auf den Östrogenhaushalt verschieben, dass ich mir noch unnötigerweise über Ernährung ein Gefälle schaffe, in der ich sag mal ohnehin, im ohnehin geringen Vorhandensein des Progesterons, was oft nicht forciert wird. Das heißt, ich starte auch die Patientin mit Wissen aus. Was kann ich denn essen? Was kann ich denn machen, um auf natürliche Art zu versuchen, jetzt mal Nebenniere anschauen, alles außen vor, aber nur übers Essen, antientzündlich, basisch, Dinge rauslassen von Sonnenblumenöl, der Klassiker. Und dann zu gucken, was kann ich essen, was kann ich tun, was kann ich im Alltag an kleinen Tricks und Kniffs verwenden, um mein Progesteron aufzuregulieren. Wie kann ich das denn begünstigen? Was kann ich mir denn zuführen? So simpel wie ohne Vitamin C keine Progesteronbildung. Ja, da guckt doch keiner aus Vitamin C. Versteht's, was ich meine? Also das auch und ein Kollagenthema, was damit vielleicht noch verbunden ist. Also da gibt's Schnittmengen und die Frauen sind oft schon einen wesentlichen Schritt weiter, wenn sie dieses Ernährungsspiel gelernt haben, im Lauf ihres Zyklus zu gucken, in der ersten Hälfte tolerieren wir bestimmte Lebensmittel besser. Ja, das ist dann der östrogengesteuerte Part bis zum Eisprung. So oft die Frauen, die sagen, da kann ich mal Ausreißer mir leisten. Ja, dann gibt es halt mal die Pizza. Ja, da gibt es auch mal mehr Gluten. Ich weiß aber ganz genau, so ab Tag 10 bis 14, wenn ich dann konsequenter bin, wenn ich dann darauf achte, auch Regelmäßigkeit, also Rituale, Regelmäßigkeit, mit Aminopressling zu arbeiten, sich Dinge zuzuführen, die dann einfach auch in eine andere Verfassung, gerade wenn dieser Progesteron-Drop kommt, die Damen bringen, kriegen die das besser reguliert. Und die sind super dankbar dafür. Ja, also da ist eigentlich die Offenheit sehr groß, weil Endometriose zwangsweise bedeutet Lebensstilveränderung.
Ja, und zwar an vielen Schrauben wieder drehen, wie immer. Ja,
absolut. Ja, und manchmal auch nein, also wenn es die richtigen Schrauben sind.
Ja, natürlich.
Mit wenigen richtigen erreiche ich sehr, sehr viel.
Ja, wobei noch einmal, es ist in der Regel so, der Körper kann sehr viel kompensieren. Und so wie du sagst, bei den Frauen durch den Hormonzyklus kommt es zu unterschiedlichen Phasen und dann gerät ein System im Körper, was vielleicht in der ersten Phase noch ganz gut funktioniert hat, kommt dann in der zweiten Phase in Not und dekompensiert, dann gehen die Beschwerden los. Ja. So, und wenn ich jetzt dann diese Dinge beeinflusse, und zwar in einer Form, die ja gar nicht primär mal endometriose-spezifisch sind, sondern du drehst ja an Dingen rum, die den Körper betreffen in seiner Funktion insgesamt.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil oft sind die ganz einfachen Sachen, ja, Also von der Bewegung angefangen bis hin zu, ich sag mal, auch kleine Hilfen im Alltag, eine Bauchmassagetechnik zu erlernen. Auch, wir haben die Debatte immer noch, kriegt so eine Endopatientin jetzt, also wie viel Osteopathie und Physiotherapie bekommt die? Wo ich mir sage, bitte gebt den Frauen doch die Versorgung, um diese Verwachsung und Verklebung, die dann wiederum Zug machen. Ja, das heißt, die Faszien beeinflussen, wo die Frauen wirklich sagen, seit der OP ist dieses oder jenes eingeschränkt, weil danach nicht ausreichend aufgedehnt wird oder mit diesen Verklebungspotenzialen gearbeitet wird. Also die Frauen, die da wirklich komplett offen sind, die sagen, ja gut, dann lerne ich diese Bauchmassagetechnik, habe auch Partner, die das dann erlernen und sagen, dann kann ich meiner Freundin helfen. Und dann gibt's, ich sag mal, auch andere Möglichkeiten als die Klassiker von Naproxen bis Novalgien. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, mit einem CBD-Öl-Tampon arbeitest, kannst du, ist nur ein Beispiel, ja, kannst du dir auch eine Krampfsituation lindern. Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Und was den Frauen fehlt, ist A, eine Perspektive und die richtigen individualisiert oder die richtigen passenden, das ist ja echt immer sehr spezifisch, die eine möchte Wärme, die andere möchte Kälte, passende Tools im Alltag und kleine Hilfen, wo man mal was in der Handtasche hat, wo die Frauen das Gefühl haben, ey, ich kann das beeinflussen. Ich muss das so nicht einfach annehmen. Ja, das eine ist der Stress, den kann ich reduzieren, antientzündlich essen, aber ich habe auch so ein paar kleine Hilfen dabei, mit denen erreiche ich was. Wir haben heute zum Beispiel auch, du kannst Elektrostimulatoren, ja, also du kannst mit kleinen Patches arbeiten, du kannst mit Wärmepatches arbeiten, das Rizinusöl kommt wieder in der Außenanwendung, wo die Influencer sagen, Mensch, habt ihr schon mal an Rizinusöl gedacht? Ich muss da manchmal schmunzeln und denken, ja, komm, hol die Klassiker raus. Die funktionieren immer noch.
Ja, ja. Ja.
Und jetzt nicht während der Periode wohlgemerkt, aber es gibt viele kleine Tools, die im Alltag, wenn ich das weiß, schon so viel Veränderung schaffen. Und dafür sind die Frauen unglaublich dankbar, weil das ist das, was fehlt, wenn sie in, ich sag mal, 7 Minuten beim Gynäkologen im Gespräch mit Minimalinformation und vielleicht auch maximaler Angstträger oder maximalem Angstträger versorgt werden, so nach dem Motto, ja, da bleibt nur noch A, B, C, D, E oder dann machen wir halt noch eine zweite OP, eine dritte OP. Ja. Spricht nicht gegen die OP per se, aber es muss doch auch noch Möglichkeiten geben, wie ich mir selbst helfen kann und das verstehe, das Krankheitsbild auch. Ich sag mal, vielleicht die Aspekte Psychosomatik und das, was in meinem Leben passiert, das ist ja schon echt auffällig, wenn wir gucken, wie Zahlen hier sich verdoppelt haben. Das, was, sag mal, an Toxinen uns begegnet, das ist das eine, der physische Aspekt. Und das andere ist, ich gehe jetzt mal zu so einem Klassiker wie versprengte Weiblichkeit, wenn jetzt ein Buhdika Dahlke sagt, Endometriose, das ist Weiblichkeit am falschen Platz. Was haben wir denn? Ich greife es jetzt einfach mal auf,
ja.
Weil die meisten Patientinnen mit mir den Weg auch gehen. Das heißt, da kommt dann der Coach zum Einsatz, zu gucken, wie lebe ich denn Weiblichkeit und hat die denn, also wo hat die denn Platz? Wo darf ich denn anderen Platz geben? Wo habe ich vielleicht, also tiefe Traurigkeit oder Traumata sind auch Thema, wo habe ich Dinge weggedrückt, in Anführungszeichen, bewusst, unbewusst und wenn ich das mit anfasse, habe ich ein Riesenpotenzial.
Ja, also da bin ich bei dir. Ich glaube, dass wir inzwischen, das glaube ich nicht, sondern wir haben ja die Interaktionen zwischen den Organen, die wir ja belegen können mit den Zytokinen. Die Organe reden miteinander, schütten Botenstoffe aus. Teilweise kann man sie bestimmen inzwischen. Und dieser Chor gestört ist, und da wissen wir inzwischen, dass da ganz massiv von da oben reingeschossen wird, ja, die Tierchen in unserem Mikrobiom geben auch nach oben einiges ab. Das heißt also, wenn dieses Ganze gestört ist, weil ich da oben ein Problem habe, da ein Problem habe und dann noch beim Essen ein Problem habe, wie soll denn dieses Orchester noch funktionieren, wenn da lauter Blechbläser drin sind, die schräg spielen, ne?
Ja. Ja.
So, und das ist in 7 Minuten oder auch 10 Minuten, ist es in der Mainstream-Medizin nicht zu machen. Das System ist falsch angelegt.
Ja. Nee, das kommt ja gar nicht dahin. Also deswegen Ist das, sind wir quasi die Ergänzung in dem System? Die Tools, die Techniken, die auch vielleicht so im Mentalen zu vermitteln sind, auch das, ja, wie ich mit so einer Krankheit umgehe. Oft ist es auch ein Gesehenwerden von den Frauen, gesehen werden wollen. Und jetzt haben wir zum Beispiel durch die Diskussion auch da draußen, ich sage es jetzt nochmal bewusst, der Influencer und Betroffenen, das Thema, dass wir eine Behinderung aufgrund der Endometriose erzielen können. Das ist möglich. Du kannst den Grad der Behinderung je nach, ich sag mal, Tiefe und betroffene Organe. Also wenn ich jetzt Darm und Blase beteiligt habe, habe ich gute Chancen, da auch eine entsprechende Behinderung zu erwirken. Ja, möchte ja vielleicht auch nicht jeder. Aber was schafft das denn letzten Endes? Das schafft gewisse, ich sag mal, einen gewissen Ausgleich. Du hast einen bestimmten Anspruch auf mehr Urlaubstage beim Arbeitgeber. Du schaffst ein Bewusstsein. Also die Betroffenen gehen anders mit der Erkrankung um. In dem Moment, wo so eine Diagnose steht, weißt du selber, ist das dann auch, endlich sieht's mal einer. Endlich, okay, das gehört immerhin, ja, zu den 20 schmerzhaftesten Erkrankungen, die wir haben. So, das ist heftig. Ich habe das auch, also ich habe eine Ziehtochter, die ist Endometriose-Patientin, die mich irgendwann mal nachts anrief und sagte, ich kann nicht mehr, ich lieg auf dem Boden im Bad, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus, kannst du kommen? Und wenn du da mal dann davor stehst und du siehst das, dann denkst du dir, oh, okay, das ist ein anderes Kaliber. Also das heißt, auch das entzieht sich ja, dann sind wir beim 7-Minuten-Gespräch, ne? Dann ist jetzt vielleicht gerade nicht der Krampf und die Schmerzen. In dem Zustand willst du ja dann als Frau auch nicht zum Gynäkologen gehen. Das heißt, der sieht das Vollbild vielleicht gar nicht, der sieht auch vielleicht, verstehst du, was ich meine? Das ist ja so ein Mikroausschnitt. Und das, was im Alltag passiert, die Einschränkungen, die du hast, dass du Krankheitstage hast. Inzwischen haben wir die Möglichkeit Homeoffice für die betroffenen Frauen. Ja, die Arbeitgeber werden immer bewusster damit im Umgang. Und ich empfehle das auch zu sagen, gebt das an eure Partner, gebt das an eure Familie. Also die Zeit ist vorbei, dass wir sowas unterm Deckel halten müssen.
Das ist gut. Das ist ja gut so. Denn wenn man sich im Stillen mit irgendetwas quält, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Gibt es eine Statistik, was diese Endometriose-Betroffenen so an Ausfalltagen haben?
Oh, gute Frage. Ich glaube, das kommt drauf an, wo die arbeiten und wie flexibel der Arbeitgeber ist im Freistellen oder jetzt zum Beispiel Homeoffice. Die meisten Patientinnen sind dankbar, wenn sie dann 2 oder 3 Tage im Monat, also meistens Tag 1 bis 3 der Periode, wenn es dann oft vom Schmerzbild am stärksten ist, sich rausnehmen dürfen. Ja, dann willst du nicht im Großraumbüro sitzen. Also ich kenne die haben Sonderregelungen, dass sie dann Homeoffice machen können, flexibel. Ausfalltage, also ich würde jetzt mal sagen, das ist schon 30% mehr als das, was jetzt vielleicht der normale Arbeitnehmer so an Ausfall produziert im Jahr. Und es gibt auch mal Phasen, je nachdem, ist eine OP erforderlich, bist du dann, das kann je nach Grad der Endometriose gravierend sein, ja, keine Frage. Ja. Das ist, also kann ich so deswegen nicht sagen, weil der Grad der Endometriose das bestimmt.
Ja, klar. Ja, aber wenn man das insgesamt mal packen würde, kann man wahrscheinlich bei Statista nachschauen. Da gibt's ja offiziell die Diagnose und die Krankenkassen wissen, mit dieser Diagnose fallen die Leute so oft aus. Ja.
Ja.
Aber ich denke mir, so wie du es schilderst, ist das für die Betroffenen eine ziemliche Beeinträchtigung, weil du kannst ja nicht arbeiten. Wenn du Schmerzen hast, kannst du nicht arbeiten. Ja, es geht nicht, weil du kannst dich ja nicht konzentrieren auf das, was du tust. Wenn du eine Maschine bedienst, läuft die Maschine aus dem Ruder und wenn du irgendwas Geist zu tun hast, dann bist du mit deinen Gedanken bei deinen Schmerzen. Ne? Also es ist wirklich eine massive Beeinträchtigung. Und jetzt die Gretchenfrage, in wie vielen Fällen, grob über den Daumen, schaffst du es denn, dass du deutliche Linderung bewirken kannst? Die Diagnose ist das eine, das ist ja schon toll, dass die Frauen wissen, was sie haben. Aber schaffst du es, sie ein Stückchen, 10%, 20%, 50%, 80% beschwerdefrei oder arm zu bekommen?
Ja, also 70% der Frauen, die zu mir kommen, sind danach im Schmerzempfinden gelindert und haben Tools und Techniken, mit denen sie zurande kommen. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wann wird die Endometriose diagnostiziert? Wie lang ist der Leidensweg? Wir haben immer noch so die statistisch, dann sind wir bei der Statistik, 7,5, 7,4 Jahre, die es dauert, bis ich zu der
Diagnose?
Jawohl. Wir waren mal stellenweise bei bis zu 10 Jahren. Ja, das heißt, gerade im jungen Alter, also meine Endopatientinnen mit Anfang 20, das ist echt entscheidend, an wen gerätst du zuerst, ja? Wer ist der Gynäkologe? Bist du gut vernetzt? Hast du eine Mutter, die dann auch sagt, so, und das lassen wir so jetzt nicht stehen, ja, die dich so ein bisschen zur Hand nimmt, oder vielleicht eine ältere Schwester oder eine Freundin, oder du kennst Betroffene. Also, und wie aktiv bist du auch selbst? Das ist ja auch noch eine, ich sag mal, da ist so eine Phase der Entwicklung, wo man vielleicht jetzt nicht so vehement gegenüber eines Arztes oder eines Facharztes oder auch einem Therapeuten wie mir auftritt, wo man dann vielleicht schon so geschwächt ist, mit mir stimmt was nicht, ich bin defekt, ja, dann sind wir so bei dieser Defektdenke. Dann kommen die halt durch Sterilität, Verklebung der Eileiter kommen. Das heißt, erst im Zuge einer Kinderwunschthematik die Endometriose im Raum steht.
Okay.
Also ganz unterschiedlich, wann die Frauen kommen. Und dann gibt's die man dann nach einer Gebärmutterentfernung sieht, die dann also immer noch Blutungen haben, wo man sagt, vaginale Endometriose, so, gibt's auch. Also die haben sich irgendwie durchgeschlagen, wo du sagst, das sind teilweise Kaliber, die sind verdammt gut im Aushalten. Also wie sagt eine junge Patientin von mir, ich habe gelernt, eine Maschine zu sein.
Oh,
und
ja,
Maschine ist so in der Jugendsprache aber auch so dieses, ich sag mal, Robotik und dieses Zähl, okay, ich ziehe es einfach durch, ich mache das, ich kenne das ja auch nicht anders. Die kennen das ja auch nicht anders, wenn das dann schon mit der Periode begonnen hat und von Anfang an sehr schmerzhaft war, ist das erstmal vermeintlich normal. Bis dann irgendjemand sagt, nee, das muss aber so gar nicht sein und eine Periode kann auch schmerzarm sein. Also eine Frage, wie lange besteht es schon? Wie sind Verklebungen? Gab es schon OPs? Gab es Rezidive? Immer ausgehend von der Frau, je nachdem, was die mir halt mitbringt. Und womit man wirklich Last reduzieren kann, ist halt mit, klar, Lebensstiländerung, das Ernährungsthema, saubere Supplementation passend zu der Frau, sodass es auch für den Alltag passt. Also nicht nach Schema F, dass sie es gut integrieren kann. Umgang mit der, ich sag mal, inneren Anbindung, sich selber zu vertrauen, wenn ich nicht Angst vor der nächsten Schmerzwelle habe, sondern wenn ich weiß, ich kann jetzt das, das und das machen. Und das in Summe minimiert enorm. Und es ist auch oft, das gibt ja dann, ich sag mal, so ein kurzes Arztgespräch auch nicht her, es ist oft auch, also ich spiele ungern Try and Error in meiner Praxis. Ich mag das nicht, ja, ich mag das mit mir auch nicht, sondern Sachen, die sich bewährt haben, wenn man das mal am eigenen Leib erlebt, dass mal ein Kollege oder jemand sich versucht und dann sagt, na, eigentlich habe ich keine Ahnung, ist das unglaublich frustrierend. So, also ich biete dann immer Sachen an und sage, wie eine Hausaufgabe, probieren. Sind Sie offen dafür? Passt das? Fühlt sich das gut an? Und probieren. Aber bei 70% meiner Patientinnen kriegen wir deutliche Verbesserungen. Deutlich.
Dann eine konkrete Frage. Wo findet man denn jemanden wie dich? Du kannst ja nicht die ganze Republik versorgen. Gibt es da irgendwo eine Truppe, die sich zusammengetan hat? Also wir sind die Endometriose oder sowas?
Also wir haben als Erstanlaufstelle eine Endometriose-Vereinigung. Ich glaube, die hatten gerade 30-jähriges Jubiläum. Also die gibt es schon eine ganze Weile.
Okay.
Und da findest du eben zum Beispiel solche Informationen wie Stichwort Behinderung bei Endometriose, Erstanlaufstellen. Da gibt's auch die Möglichkeit einer Hotline, ja, wo man mal anrufen kann oder zumindest mit jemandem sprechen kann. Es gibt spezielle Coaches, also viele Betroffene, die auch sagen, ich möchte aus diesem Leidensweg was machen, ja. Oder auch, wenn dann ein Kinderwunsch unerfüllt blieb, die dann sagen, ich möchte anderen helfen, dass sie vielleicht anders da durchgehen als ich. Also es sind viele Betroffene. Und es gibt eine Menge in der Community da draußen. Also ich würde wirklich, klar, es gibt auch Endometriose-Zentren, die dann eine Abklärung erleichtern. Also ich würde mir spezifisch diese Community suchen und auch gucken, gibt's auch Endometriose-betroffenen Stammtische.
Okay.
Ja, Also die dann sich zusammentun und natürlich hast du da andere Infos. Ich sage immer, da läuft der Infodeal anders.
Ja.
Die geben sich untereinander Tipps, die du so nicht bekommst. Also ich würde maximal nach Community gucken, ja.
Das heißt aber, dass du ein das viel geschmähte soziale Medium hier durchaus wertschätzt, ja, da wird Wissen weitergetragen, auch wenn da vielleicht das eine oder andere Voodoo ist oder sonst
Ja,
was.
ja,
Aber
ja.
es wird Wissen weitergegeben,
Ja.
was die Schulmedizin offensichtlich nicht leisten kann oder die
Offensichtlich,
Mainstream-Medizin.
ja. Ja. Ja, und das wiederum erhöht den Druck rückwärtig im Zugang dann zum Arzt, zum Gynäkologen,
Okay.
weil die jungen Frauen im Besonderen dann sagen, ja, ich habe aber gelesen das. Und jetzt könnte man sagen, das eine ist vielleicht das gefährliche Halbwissen, was man damit verbindet. Und dann werden auch gerne so die All-in-One-Lösung für irgendwelche Geschichten angeboten, wo ich mir denke, nee, also das ist super spezifisch, hochkomplex, sollte in jedem Fall therapeutisch fundiert abgeklärt werden, saubere Diagnostik. Aber ich finde das gut, dass da draußen ein paar, hätte fast gesagt, Jeanne d'Arcs unserer Zeit rumrennen und
Ja.
schreien und sagen, das geht so nicht und wir lassen uns auch nicht gefallen, dass wir jetzt hier die, in meiner Sprache sagt man Pienzchen, die Sensibelchen sind. Nee, 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 das sieht anders aus. Und das macht was. Und je mehr rufen und je mehr sprechen, je lauter das wirkt, auch die ganze Hormonthematik der letzten 15 Jahre davor haben wir das so nicht besprochen. Hier Perimenopause, da Beschwerden, ist in aller Munde und dadurch wird es leichter, dadurch wird es schneller, dadurch reduzieren wir die Diagnosezeiten. Parallel ist die Forschung und die Entwicklung in den letzten 5 Jahren wirklich durch die Decke gegangen. Und es ist immer eine Frage, nutze ich auch die Erkenntnisse? Ja, wenn ich jetzt habe jetzt gerade mal geschaut bei den im Medizinlexikon, was ist denn da gerade so Standard? Ja, ist denn da? Stehen da die Erreger zum Beispiel? Ja, gut, Fusobakterien bei Mäusen, bei der Endometriose. Schön. Was machen wir? Wir geben Metronidazol. Ah, interessant. Achtung, das Mausmodell ist aber nicht übertragbar auf die Periode der Frau. Jein, wenn ich denn doch sehe, dass ich damit mindern kann. Wäre
Da kommt
das
die
dann nicht
Erfahrung.
vielleicht ein Versuch? Warum? Also natürlich muss ich das abwägen. Ich gebe jetzt nicht, also Metronidazol im ersten Schritt, aber nur ein Beispiel, um zu sagen, dann bin ich doch, so sehe ich das jetzt in meiner Arbeit, verpflichte ich mich doch diesem Wissensstand und schaue, könnte dies bei der oder der Patientin vielleicht eine Option sein?
Wenn ich sonst nichts habe, ja,
Richtig.
bevor ich die Hände in den Schoß lege und sage,
Richtig.
es ist passiert, ich habe jetzt eine Diagnose, das muss ich aushalten, dann macht das doch Sinn, wenn ich an solche Informationen komme und die dann
Richtig.
eben validiert werden müssen.
Ja,
Ja.
also ich finde es gut, je mehr rufen, desto selbstverständlicher wird der Umgang mit der Krankheit. Mir ist das lieb, ganz ehrlich. Die Patientinnen schleppen mir hier Sachen an. Ich bin immer wieder erstaunt, aus welchen Ecken und Enden Tools und Sachen kommen. Lieber korrigieren wir das, lieber sprechen wir drüber, aber die sind informiert und wir übertragen das auf das, was ihr individuell gut täte. Als dass ich da komplett blanko fahre. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du informierte Patienten hast, also mir ist das jetzt nicht lästig. Für mich ist das okay, verstehst du? Ich, auch wenn sie mit Tests kommen oder mit Laborbefunden, finde ich es auch schon wichtig. Teilweise haben die ja schon echt ganze Ordner. Und digital oder händisch. Und dann guckst du da drauf. Allein das schon, wo ich sage, da sehe ich eine Menge, da sehe ich eine Menge, wo ich mir denke, wer hat das gesagt? Wurde das überprüft? Ah, okay. Also alleine schon die Historie anzuschauen und mal die Fäden zusammenzuführen, das macht schon einen Aha-Effekt für die Frauen. Und ich finde das gut, dass sowas vielleicht sogar irgendwann mal in der Schule thematisiert wird. Ich fände das wichtig.
Ja, die Schule. Ha, aber nochmal zu Social
Ja.
Media. Ich meine, meine eigene Karriere als Influencer hat es ja gezeigt. Ja? Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, war der Schnitt für Vitamin D bei 20. Hat das unselige Robert-Koch-Institut damals in einer tollen Studie erhoben, deutschlandweit. Und dann habe nicht nur ich, sondern auch ein paar andere gesagt, quack, 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 in den sozialen Medien, Dr. von Hellen und so. Und siehe da, wir haben es geschafft bei den Älteren. Die Jüngeren sind noch im Beruf, sind noch nicht so weit, aber die Älteren, die für sich selber sorgen, da haben wir den Winterritt und den Spiegel um 75% angehoben. Die 60, 70-Jährigen sind jetzt im Schnitt bei 35. Unfassbar, was wir in den sozialen Medien an Wissen vermittelt haben. Da hat keine Schulmedizin mitgemacht. Da gab es keine neue Leitlinie. Die Leitlinien sagen weiterhin, es ist unsinnig, einem gesunden Vitamin D zu geben. Ja, hallo, der macht zwar gesund sein, aber wenn er einen Mangel hat, wird er vermehrt krank. Das ist aktenkundig. Also sollte ich doch den Mangel ausgleichen. Und so ist es mit vielen, vielen anderen Dingen auch. Wenn man den Finger nicht drauf legt, dann sieht man nicht das, was da ist, ne?
Ja, das ist übrigens eines der Dinge, das Vitamin-D-Thema, was die meisten Patientinnen schon bringen. Also du siehst, hat Spuren hinterlassen, und zwar große, die sagen, das mache ich schon, Vitamin-D mache ich schon, da brauchen sie mir gar nicht mitzukommen, das mache ich schon.
Ja, da muss man auch noch zwei Sachen gucken. A, ist der Spiegel hoch genug? Weil es wird häufig vergessen, dass man das gewichtsmäßig dosieren muss. Ja. Ich kann nicht einem Säugling 400 Einheiten geben, die im ersten Lebensjahr bekommen, ist ja alles okay. Dann wird es ja leider Gottes abgesetzt. Unsere Kinder, Miriam, sind alle im Mangel. Unfassbar.
Ja,
damals schmieren sie liebevoll mit Sonnencreme ein und dann geht gar nichts mehr. Wir haben es jetzt nochmal kontrolliert. Vom zweiten Lebensjahr bis zum 15., 16. Lebensjahr sind die komplett im Keller. Ja, und dann geht es eben so langsam ein bisschen weiter. Aber ich kann meinem Ehemann, der 120 Kilo hat, nicht auch die 400 Einheiten geben, die mein Säugling kriegt. Da muss man einfach mitmachen. Und die andere Pest, die immer noch da ist, ist die Bequemlichkeit zu sagen, ich schmeiß einmal in der Woche 20.000 Einheiten ein, gibt auch 3.000 pro. Es funktioniert nicht, Leute. Ihr müsst es täglich nehmen. Wir sind früher jeden Tag draußen in der Sonne gewesen. Deswegen bitte werft auch euer Ersatzvitamin täglich ein. Und zwar mit einer fettreichen Mahlzeit, bitte. Ja, denn das, wer als Veganer das Vitamin D ohne Fett runterwirkt, es wird nicht resorbiert. Selbst wenn ich einen Fetttropfen habe, also eine Lösung, wo du hast schon gesagt, alte fettlöslichen Vitamine drin sind, ist das Beste, was man machen kann. Aber auch dieser Tropfen wird nicht resorbiert, weil die Fettresorption fängt erst an, wenn man einen Löffel voll reinschiebt. Ne?
Ja, aber das ist ja leichter für uns als Therapeuten anzusetzen, wenn jemand schon kommt und hat ein Bewusstsein für das Thema, wie wenn ich da komplett mich bewege, ja. Also viele kommen auch und gucken mich dann verwundert an und sagen, warum sagt mir das mein Arzt nicht?
Ja.
Also die Erwartungshaltung ist auch immer noch da, ist ja auch berechtigt, so ist das System ja auch aufgebaut, dass du diese Informationen bekommst, dort wo es naheliegend ist, nämlich beim Gynäkologen.
Ja.
Gibt es aber genauso, gibt auch die Gynäkologen, die sagen so, Vitamin D, also es gibt auch viele, auch eine, ich sag mal, neue Ära, die schon dahin guckt und sagt, okay, dann gucken wir uns doch mal zumindest einen Hormonstatus an. Ja, dann schauen wir doch mal Nebenniere und so weiter. Das Bewusstsein ist da und nimmt zu.
Gott sei Dank, denn ich habe mich vor einigen Jahren gefragt, es kann doch nie wahr sein, als ich junger Mediziner war, da gab es keine Coaches. Da gab es Heilpraktiker, ja. Die waren schon etabliert, aber Coaches. Und jetzt Coaches an allen Ecken. Ich sage, kann nicht wahr sein. Doch, dadurch, dass wir in der Schule, wie du schon gesagt hast, aber auch in den Familien, keine Gesundheitskompetenz mehr entwickeln, ja, sind die Menschen komplett hilflos. Wenn nicht jemand so wie du sie an der Hand nimmt, sie stehen in diesem System alleine da und leiden vor sich hin.
Ja, also es braucht es auch, weil es da auch das Informationsangebot ja auch nicht mehr bewertet wird, dadurch, dass du halt der nächste Trend von ChatGPT bist, KI-Befragen. So, ich habe die KI befragt, die sagt mir, ich habe das und das, Tendenz so und so, kannst du ja machen. Ist ja zum Teil auch, sind ja auch relevante Informationen da drin enthalten und Impulse. Aber durch dieses vorgefertigte, vorverdaute, was du geliefert bekommst, würde ich jetzt behaupten, längerfristig verlierst du die Kompetenz des Urteils. Also Urteilsvermögen, selber sich ein Bild, man selber auch recherchieren. Ja, die können im Social-Media-Bereich recherchieren. Aber die Frage ist, wie besorge ich mir selber Informationen? Ja, und wo besorge ich mir die? Und was sind seriöse Quellen? bringt dir ja auch keiner mehr bei. Ja, also das ist ja heute alles unter Hilfestellung. Ja, früher hast du noch ein Referat halten müssen. Und heute kannst du das alles mit Tools machen. Nur die Tools, die nehmen dir dein kritisches Denken weg. Und ich sage dann auch immer, wenn wir zum Beispiel das OP-Thema haben mit der hohen Rezidivrate, ja, bei den Endometriose-Patienten, da muss man sich doch mal fragen, wenn die OP die Lösung gewesen wäre, ja, warum machen wir das jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal?
Dritten Mal, ja, ja.
So. Also einfach der gesunde Menschenverstand, der da drauf schaut und sagt, okay, was liegt denn hier im Argen? Ja? Und was fehlt mir an Informationen? Woher kriege ich die? Also ich finde das echt schwierig. So, deswegen die Berechtigung der Coaches auch, zu deinem Punkt gesagt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung,
ja,
weil die Komplexität so enorm ist und anscheinend unser Denkvermögen entgegen dem, was man meinen sollte, gefühlt irgendwie alle 5 Jahre droppt. Und man sagt so, die Leute sind nicht mehr in der Lage, sich ein Bild zu machen. Also Meinungsbildung, eigene Meinungsbildung. Und es wird ja auch viel dafür getan, dass das nicht so ist.
So, dann sind wir genau beim Thema, Miriam. Ja, es wird viel dafür getan, nämlich 24 Stunden am Tag. Es kommt aus der Glotze nur noch Propaganda. Also ich kann dir sagen, ich bin vor 10 Jahren umgezogen, hier im Haus, habe nur kleine Teile Möbel gehabt, habe das selber machen können. Ich habe meinen großen Fernsehschirm genommen, habe den an die Wand gehängt und habe den Stecker nicht mehr eingesteckt. Ja, seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist eine Propagandamaschine. Und aus dieser Propagandamaschine, und zwar den unterschiedlichsten Sendern, kommt immer das Gleiche raus. Und das heißt, wenn du ein Problem hast, geh hin, du kriegst es gelöst, ohne dass du irgendwas tun musst. Das heißt, es wird das Denken komplett unterdrückt. Wir sorgen alle für dich, du musst nur mich wählen, die politischen Parteien, und dann kriegst du alles, was du brauchst. Ja, du kriegst aber standardisiert irgendwas verpasst, und das ist nicht das, was du brauchst. Ja, was ich oder der Patient oder der Betroffene braucht, ist jemand wie du, der ihn an der Hand nimmt und anfängt zu graben. Erzähl mal, was hast du denn? Wieso? Und was hast du schon alles gemacht? Und das geht nur individuell.
Ja, und es geht oft auch im Hinhören. Und Hinhören ist dann halt oft Stille. Ja, dann lasse ich jetzt mal die anderen Einflussfaktoren, dann fühle ich mal. Also fängt ja schon beim Tracken an, dass ich sage, so, jetzt guck doch mal. Was hast du wann gegessen? Wo waren die Schmerzen am stärksten? Geh doch mal zurück, und dieses sich selber beobachten, auch vielleicht mal sowas wie ein Schmerztagebuch führen oder mal Sachen festhalten, auch das Thema in die Natur gehen. Ja, also dann wirklich sagen, nee, ich gehe da jetzt raus, ohne irgendwas im Ohr oder auf dem Ohr zu haben. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so wirken, oder ich gehe ans Wasser oder ich gehe in den Wald. Also animieren, wieder zurück zur Natur zu gehen, um sich da zu finden. Und diese innere Stimme, die vielleicht kommt auch oft, also heißt nicht, dass man zwingend als Endometriose-Patientin den falschen Partner haben muss, aber auch der kann ja in der Konstellation sein, wo man sagt, wenn's nicht passt, auch das kann Schmerzen verstärken. Weil das, ich sag mal, der Körper trägt dann was aus. Verstehst du?
Ja. Und das ist ein toxischer Einfluss. Das ist ja so, als wenn du irgendwo in der Fabrik bist, wo irgendein Zeug stinkt und qualmt. Ja, wenn du in einer toxischen Beziehung lebst, es macht dich krank. Es macht dich krank, garantiert. Wenn du einen starken Charakter hast, hältst du vielleicht 5 Jahre aus oder 10 Jahre aus. Aber irgendwann ist das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja,
ich habe den Eindruck, dass, weil du das eben mit dem Fernseher angesprochen hast, ich habe aber den Eindruck, dass man sich so langsam davon wegbewegt, also jetzt mal ausgehend von den Patientinnen und der Endothematik, dass die dann eher in Richtung Podcasts gucken. Also wir haben ja immer noch die, ich sag mal, große Podcast-Schwemme, die ja auch einen Bereich abdeckt, wo du jetzt nicht bildgebunden bist, wo du vielleicht tiefere Informationen bekommst, wo entsprechende Gäste, also das Thema Infotainment in einer anderen Qualität.
Ja.
Also da wird dann was gezielt gesucht. Das heißt, das wird gezielt konsumiert. Also das, was dir da so hingeworfen wird, ist, glaube ich, längst nicht mehr das, was der Masse so entspricht. Also da suchst du dir oder zunehmend, gerade auch das jüngere Publikum, sucht sich andere Quellen.
Also ich hoffe, dass es wirklich größere Anteile sind. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in unserer Blase, in der wir sind, halt diejenigen sehen,
So.
die es so machen, während die vielleicht 95% anderen, das sind für Deutschland, deutschsprachigen Raum 5 Millionen, ja. 5 Millionen, wenn die schon so unterwegs sind, sind wir gut versorgt, haben wir alle, ja, treffen wir alle Leute. Aber 95% oder 90% der Menschen haben eben diese Information nicht. Jetzt schalte ich einen kurzen Werbeblock. Das war ja der Grund, warum wir vor 3 oder 4 Jahren angefangen haben, auch Coaches auszubilden in diesem ganzheitlichen Bewusstsein. Ja, da sind wir ja dann auch auf dich gestoßen, haben dich eben mit reingeholt, weil du Dinge anders siehst. Aber ich habe jetzt zum Jahreswechsel gesagt, auch den Endkunden oder Endverbraucher, das schlimme Wort, der Bürger sollte informiert sein. Und jetzt gibt es also einen Kurs bei uns, der heißt Meister der Lebenskunst. Das heißt, genau die Dinge, die du da abfragst, die werden da mal dargestellt. Was brauchst du alles? Und wenn du diese Grundlagen, die dein Körper braucht, umsetzen kannst, also Tools bekommst im Leben, dann bist du der Meister der Lebenskunst. Und dann hast du einen anderen Körper. Und dann kannst du solche Dinge anders angehen. Das heißt, Werkzeuge lernen, die sonst eben in der Familie weitergegeben
Ja,
worden.
bestimmt,
Ja,
bestimmt.
die Gesundheitskompetenz müssen wir wieder fördern und das geht wieder einmal über die Coaches, aber es geht auch eben online, dass viele, viele wissen, was da ist, wenn man es denn honorig und sauber rüberbringt und nicht den anderen über den Tisch zieht. Das kommt ja auch. Da wird irgendwas zum großen Heiler gemacht und das musst du machen, das also ist nicht, ja. So wie du sagst, man muss seinen Körper wieder kennenlernen, muss hineinspüren in seinen eigenen Körper, der einzigartig ist, das sind wir ja auch klar. Wir haben in der Medizin viele, viele Regeln und haben das alles abstrahiert. Aber die Kölner sagen, jede Jeck ist anders. Jeder Körper läuft anders. Jeder Körper hat eine andere Entwicklung hinter sich. Und wenn ich da nicht bereit bin, reinzugucken, und das noch einmal kann zurzeit offensichtlich nur der Coach, der sich die Zeit nimmt, die dann auch leider bezahlt werden muss. Ja, denn du hast ja eine Dienstleistung, du musst ja auch von irgendwas leben. Und das System, was wir haben, verschwendet leider Milliarden, 1,3 Milliarden pro Tag für die Krankheitserhaltung, statt die Dinge aufzuklären und den Menschen in die Lage zu versetzen, mit seinen Problemen dann selber fertig zu werden. Nicht auf Kosten der Gemeinschaft, wieder Pillen zu fressen oder zum 5. Mal operiert zu werden, sondern sich selber so stellen kann, dass er dieses Leid gar nicht mehr erfährt.
Ja, du siehst es ja in den aktuellen Entwicklungen. Es ist halt die Leistungsreduktion im großen Stil, ne? Also jetzt haben wir dann das Potenzial der Kassenpatienten, die abwandern zu Privaten aufgrund der aktuellen Veränderungen. Und der Trend geht zum, ich nenne es jetzt mal, zur Gesundheitskioskversorgung, ja. Das heißt, minimale, ja, verstehe, also ich will da jetzt gar nicht so tief rein, aber wir können ja gar nicht anders als uns selber, sehe ich ja bei den Patientinnen auch, die müssen ja auch haushalten, die zahlen uns als Privatleistung, ne? Das heißt, das sind Eigenleistungen, die du aufwendest und die du in jungen Jahren vielleicht auch zusammensparst. Ja? Ich habe Konstellationen, wo ich sage, wenn das ein schwieriger Fall ist, ich habe dann Eltern, die das finanzieren, der Tochter, die gerade ihr Studium begonnen hat. Hey, da wirken ganze Familien zusammen, ja. Und wir versuchen da auch Lösungen zu finden, die auch die jungen Frauen so zu versorgen, dass es handelbar ist. Aber das kann sich nicht jeder leisten. Und dann ist zum Beispiel eine Ausbildung auch selbst zum Coach eine Befähigung, dass ich Basics habe, die mir in meinem Leben, in meinem Alltag schon den Stress mildern und das wiederum dann Auswirkungen auf meine körperlichen Funktionen hat. Also wir können gar nicht mehr ohne, weil auch ganz viel überfordert ist in dem System, ja, von Personalmangel bis, ja, da rutscht ganz viel durch, da wird auch ganz viel nicht gesehen, wo ich mir manchmal denke, warum wurde das oder das oder das nicht gesehen? Das ist ja nicht den Beteiligten anzulasten, die da im Alltag fighten, sondern das ist ein Systemfehler und der führt jetzt dazu, dass wir vielleicht wirklich wieder ins Denken müssen. Also, dass wir gar nicht umhinkommen, in diese Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, was kann ich machen? Und das andere, das nehme ich mit als, ich hätte jetzt fast gesagt, Begleitgeräusch, als medizinische Basisbegleitung.
Ich bin lange unterwegs und sage, Wissen ist Macht. Und wir haben jetzt sehr unruhige Zeiten und da gibt es dann, poppt dann auch in den Social Media dann auf, muss Gold kaufen, ja, investiere in Gold oder investiere in Krypto oder investiere in Immobilien. Dann sage ich, Leute, das Gold wird geklaut, die Immobilie wird besteuert und die Kryptowährung geht platt. Aber wenn du in deine Gesundheit investierst, A, kann dir das niemand nehmen, ja, und B, es hat unendliche Folgen. Von heute an, wo du die Gesundheit dir selber erschaffst, bis in die Zukunft hinein. Das heißt, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was so effektiv ist, wie die Investition in die eigene Gesundheit. Natürlich kostet jetzt erstmal Geld. Egal, ob ich mir einen Kurs hole für 200 Euro oder ob ich zu jemandem wie dir gehe und mich ein halbes Jahr coachen lasse. Aber das ist investiertes Geld, was unendlich hohen Return on Invest hat. Und das muss man sich einfach klar machen. Und das betrifft jeden. Egal auf welchem Niveau er steht, wenn er seine Gesundheitskompetenz verbessert, es ist nichts, was er besser tun kann, um sein Geld anzulegen, weil er damit auf Dauer besser gerüstet ist und gegenüber allem, was kommt. Ja.
Aber was du da sagst, hat noch einen Faktor, nämlich, dass wir erstaunlich, also ich sage jetzt mal bewusst, der Deutsche als Typus im Warten gut sind. Es wird oft ganz lange gewartet, damit aktiv zu werden, ja. Wo ich mich auch manchmal wundere, wie haben Sie das ausgehalten? Ja, also wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das kompensiert, da so lange durchzugehen? Also zu dem, was du sagst, animiere ich, mach das jetzt, warte nicht zu, die Lebensqualität leidet, investiere jetzt, ihr zahlt drauf. Wir sehen es ja jetzt, ja, die große Kündigungswelle rollt. Jetzt habe ich irgendwie den dritten Arbeitswächter im Radio gehört, der berät, was mache ich, wenn ich morgen gekündigt werde? Und ich mir denke, okay, was bleibt denn dann? Ja? Worüber definiere ich mich dann vielleicht auch in jungen Jahren? Und wo lohnt es sich zu investieren? Und was ist das, was mir die Kraft gibt, all das zu bewältigen? Das ist meine Gesundheit. Meine Gesundheit, meine Physis, die Stabilität meiner Psyche, meine Resilienz ist das, was mich am Laufen hält, das ist das, was mich gestalten lässt und das ist das, was sich schwer zurückholen lässt, wenn ich das halt eben mal für ein paar Jährchen oder Jahrzehnte vernachlässigt habe, wo ich mühevolle Aufbauarbeit betreiben muss, bis ich dann da wieder irgendwie zurückruder.
Und Gesundheit ist uns eigentlich geschenkt, Klammer auf, wenn das System, der Körper, alles bekommt, was es braucht. Und da ist eben auch vieles aus dem Ruder gelaufen, was wir früher einfach hatten. Egal, nicht nur Sonnenlicht, sondern ja auch die Bewegung zum Beispiel. Mhm. Wir haben heute ja den Slogan, Sitzen ist das moderne Rauchen. Das heißt, wer sich nicht bewegt, hat genauso schädliche Einflüsse auf den Körper, als wenn er rauchen würde. Nur es ist kein Einfluss in dem Sinne von einem Schadstoff, sondern ist es ein Mangel an Schutzstoffen, ein Mangel an Hormonen, die Muskulatur ausschüttet, wenn wir sie benutzen. Und wenn der Trend in der Bewegung, in der Gesellschaft dahin geht, dass wir alle eine sitzende Tätigkeit haben, ohne Bewegung, dann müssen wir realisieren, dass wir dafür Ersatz beschaffen müssen. So wie für Vitamin C oder Vitamin D oder sonst was. Wir müssen uns die Dinge, die Natur uns früher mal gegeben hat und die unser System braucht, die müssen wir einfach ersatzmäßig beschaffen. Und das müssen wir lernen, was braucht mein Körper? Und dann kann ich dem Körper das geben, was er braucht. Und dann brauche ich eben keinen Doktor.
Ja, wir sind ja inzwischen so weit, das ist ja echt ein Dilemma. Also wir haben ja viel Bewegungsangebote, es gibt viel, was man tun könnte. Ja, und dann wird ganz oft theoretisiert. Also ich erlebe dann kommen Patientinnen vom Osteopathen zurück und der sagt, auf keinen Fall das machen, was der Physio gesagt hat. Diese oder jene Übung ist kontraproduktiv. So, dann sagt der Nächste, dann ist, keine Ahnung, dann geht man zum anderen Osteopathen, aus welchen Gründen auch immer, der sagt wiederum was anderes. Und dann habe ich teilweise Verunsicherte, ja, ist auch lebensalterspezifisch, Patientinnen dann sagen, also das ist nicht gut und das nicht, ja, was soll ich denn überhaupt machen, wo ich sage, das, was mit ihnen in Resonanz geht. Und Anfang ist das Beste, ja. Das, meine eigene Steuerberaterin hat ihre Hanteln im Büro neben dem Schreibtisch, ja, und hat eine Kettlebell da stehen und sagt, weißt du, oder wissen Sie, beim Du sind wir noch nicht angekommen, aber uns noch hin, wissen Sie, das gibt mir einfach Kraft, wenn ich zwischendurch mal Luft habe und ich habe keinen Kundentermin, dann kann ich hier mal kurz Hand anlegen. Ich muss ja nicht gleich irgendwie mich ins extreme Schwitzen bringen, wo ich mir denke, Mach das doch banal, mach das doch ganz, dann geh laufen, dann geh spazieren, keine Ahnung, fang an mit kleinen Sachen.
Jedes Treppenhaus, fahr keinen Aufzug, nimm das Treppenhaus, ganz einfach. Wenn mir die Bundesbahn mal wieder einen Streich spielt, dass ich auf dem Bahnhof stehe und auf den Zug warten muss, weil er weg, nicht kommt oder so, ich setze mich nicht auf die Bank. Ich nehme meinen Trolley und säge den Bahnsteig. Einmal rauf, einmal runter. Ich habe jetzt schon 4 Kilometer geschafft, weil dank der Bahn. Man kann sich hinsetzen, dann sitzt das System. Ich kann dem System aber auch Kraft geben. Also von daher, danke nochmal für den Hinweis. Manche Dinge sind sehr einfach, aber auch da, es muss sie jemandem sagen. Dann passt mal auf, hey, hast du schon mal überlegt? Ja.
Jetzt
Also
noch.
von daher, ja, danke für deine Arbeit und du wolltest noch was sagen. Rutsch raus
Ja,
damit.
nur weil du sagst mit dem Sitzen, also die Endometriose-Patientin in sitzender Tätigkeit, ne? Muss man jetzt mal sagen, ist das eigentlich das Blödeste, was du machen kannst. Wenn du da nicht irgendwie mal zwischendurch den Gymnastikball oder das Stehpult motivierst, ja, und dich mobilisierst, kontraproduktiv, dann habe ich diese Adhäsion, ja, dann sitze ich auch noch so, ja, dann habe ich noch die klassische Haltung vom Rechner, hier mit den Griffeln, wie der Hesse so schön sagt, auf der Tastatur und der Maus. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Und dann merkt man erstmal, wenn man in Bewegung kommt, ach, das tut mir gut und nicht, das verursacht mehr Schmerzen, sondern das hält mich flexibel, ja, vermindert diese Verwachsung, ich kann was machen und es erleichtert mir den Alltag. Also viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass diese Statik, die wir haben, dann und dieses Verkümmern und nach unten gekrümmt sein, ja auch gerade da suboptimal ist. Also im Büro hocken ist das Blödeste, was so eine Endometriose-Patientin machen kann und denkt aber, das ist das Harmloseste und das Beste, was mir passieren kann. Weil dann muss ich ja mich nicht viel bewegen. Klar, wenn ich jetzt meine Periode habe, mag sein. Dann bin ich mal dankbar, wenn ich sitze und habe unten die Wärmflasche oder so. Aber das mal zu hinterfragen, wie bewege ich mich denn? Ja, was ist meine Haltung? Und alleine durch Aufdehnen, du glaubst das nicht, alleine durch Dehnen, ja, das spezifisches Yoga für Endopatientinnen, durch Techniken kannst du dir so viel Erleichterung schaffen.
Aber noch einmal, die Muskulatur ist ein endokrines Organ. Wenn wir uns eine Pille besorgen, da ist ein Wirkstoff drin. Und wenn wir die Muskulatur betätigen, dann haben wir 10, 12 oder 15 Wirkstoffe, die ausgeschüttet werden, kostenlos und das gesamte System optimieren. Also ich habe ja mit meinem Vitamin D angefangen, dann kommt Omega-3, haben wir überhaupt nicht drauf gesprochen heute, Anti-Entzündung und so.
Ja,
Ja,
stimmt.
aber ich bin jetzt seit ungefähr ja, 2 Jahren etwa auf diesem Bewegungstrip, hab ja dann auch gesagt, wenn mit 50 kein Hinter mehr in der Hose hat, mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Aber der Knüller ist jetzt, ich habe nachgeschaut, und wenn du die Muskulatur betätigst, wird ein Drittel deiner Gene geschaltet. 7000 Gene werden über die Muskulatur beeinflusst. Das ist ein Drittel der, unfassbar. Und es kostet nichts, außer den inneren Schweinehund zu überwinden.
Ja, absolut. Bin voll bei dir. Ja.
Miriam, sei
Schön.
bedankt für diesen Rundkreis. Es ist toll, mit dir zu sprechen. Und ich finde es so beeindruckend, wir kommen immer wieder zu den gleichen Dingen. Der Anlass ist ein ganz anderer, aber es gibt elementare Dinge, die dürfen wir einfach nicht vernachlässigen und umgekehrt. Wenn wir sie wissen, geht es uns einfach besser.
Ja, sehr schön.
In diesem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Unten drunter haben wir alles verlinkt, auch zu Miriam natürlich, wer sie kontaktieren will und was wir an Kursen haben. Macht euch schlau. Wissen ist Macht, Unwissenheit ist Ohnmacht. In diesem Sinne, seid mächtig und werdet stark.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.